Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, wo ich heute wahrscheinlich komplett aussteigen werde.
Warum wirst du heute komplett aussteigen?
Ich bin da dein Skript überflogen und ich habe da gelesen, Zitratzyklus, und da kann ich mich noch ganz dunkel erinnern an die Lehrwartausbildung und an meinen Biologieunterricht, und ich hoffe, es wird nicht so kompliziert für mich heute.
Na, ich glaube, du wirst deswegen aussteigen, weil wir heute über Ernährungsform reden, wo der Zucker eigentlich nicht vorhanden ist oder zumindest nur in geringsten Mengen.
Stell mir auch schwierig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich schon begonnen habe heute am Weg daher, ist mir mein Cola vom Gepäcksträger gefallen und ich traue dem noch immer hinterher, weil wir nehmen jetzt die zweite Folge auf. Und wenn es mir jetzt einschießen könnt, wäre vielleicht wach genug, um das noch zu verstehen, was ihr mir da heute erklären werdet.
Das heißt, dein Blutzucker ist im Keller und der Körper kann damit nicht so gut umgehen, oder? Wie im Gegensatz dazu der Körper vom Jeff Häuserer, der heute ein zweites Mal bei uns ist und uns zu dem Thema einiges erzählen wird.
Hallo, grüß euch.
Als Einleitung habe ich mir das so überlegt, in Relation zu stellen, dass wir in vielen Episoden und auch zwischen den Zeilen schon ganz oft über Ernährung gesprochen haben. Vielleicht nie in dem ganz wissenschaftlichen Ausmaß oder in diesen Details, aber wir haben gehört von Kohlenhydratzufuhr, von Ausdauerleistung, von zum Beispiel der maximal möglichen Kohlenhydratzufuhr von ca. 100 Gramm pro Stunde, wo man dann schon eine Mischung braucht aus Glucose und Fructose. Dann haben wir schon mal geredet von ein bisschen nüchtern Training, von Low-Carb-Ernährung oder von Hungerästen unterwegs, und der Flo hat Geschichten erzählt von Zimtschnecken. Dann haben wir von Ensure gesprochen oder auch von Cola und Snickers. Wir haben alle möglichen Ernährungsformen schon durch, aber meistens ist darum gegangen, viel Zucker muss einmal dabei sein.
Zumindest viel Kohlenhydrate.
Genau, und dass das aber nicht so sein muss, das ist das Thema von heute. Und ich glaube, das wird extrem spannend, weil es gibt ja Low-Carb-Ernährung, ich sage jetzt einmal als Trend, es gibt in der Ernährung immer viele Trends, aber es gibt ja gewisse Dinge, die wissenschaftlich gefestigt sind, die es schon lange gibt, die wirklich begründet sind oder die vielleicht auch nötig sind. Und in deinem Fall, wir haben es letztens schon kurz gehört, dass du eine Diagnose bekommen hast, Diabetes Typ 1, und deswegen deine Ernährung umstellen musstest. Und das, was trotzdem für uns alle sehr, sehr spannend sein wird, ist, dass es mit wenig oder kaum Kohlenhydraten und einem komplett angepassten Lebensstil extrem gut läuft, wie bei dir zum Beispiel.
Vielleicht möchtest du in deinen eigenen Worten vielleicht deine Diagnose beschreiben und was das einmal prinzipiell mit deinem Körper macht, und dann vielleicht gehen wir weiter und sprechen über die Strategien, wie man das bekämpfen kann.
Ja, bei mir war das so, ich habe im Jahr 2014 Diabetes Typ 1 LADA, das ist ein spezieller Typ, der halt im Erwachsenenalter auftritt, da war ich halt 47. Und beim Diabetes ist zu sagen, es gibt da zwei Typen, den 1er und den 2er. Und der 1er, der zerstört sozusagen die Bauchspeicheldrüse oder zumindest den Teil, diese Zellen, die für die Insulinproduktion notwendig sind, bis zu einem gewissen Grad oder komplett. Das hängt dann davon ab, wie weit fortgeschritten das schon ist. Und der Typ-2-Diabetes ist eine ganz andere Art von Diabetes. Die schaut zum Schluss auch ganz gleich aus, nämlich dass man auch kein Insulin mehr produzieren kann, aber beginnt mit einer Insulinresistenz. Und bei mir war das dann so, mit meinem LADA-Typ oder mit diesem Typ-1-LADA war ich noch in der Lage, eine gewisse Menge an eigenem Insulin zu produzieren. Es war also nicht alles zerstört in meiner Bauchspeicheldrüse. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich noch restliches Insulin, was kann ich mit dem noch tun, ohne dass ich mir jetzt gleich, wie die Ärzte empfohlen haben, auf Insulintherapie, das heißt externes Insulin spritzen oder verschiedene andere Medikamente wären möglicherweise auch noch möglich gewesen und habe mir da auf die Suche gemacht, was da gibt. Und dann, ich bin ein Logiker von meinem Beruf ja schon seit 30 Jahren und habe gedacht, okay, wenn ich einfach weniger Zucker isst oder weniger Zucker im Blut habe, dann brauche ich ja hoffentlich auch weniger Insulin und komme vielleicht mit dem aus, was ich noch selber produzieren kann. Und wenn man sich dann umschaut im Internet und so weiter und nach Low Carb oder wenig Kohlenhydraten und so weiter sucht, dann kommt man auf LCHF, Low Carb Healthy Fat nennt sie das, oder dann auch die ketogene Ernährung. Das ist dann noch eine Spur weniger Kohlenhydrate als bei Low Carb. Und ja, und dann gibt's natürlich die ganze Bandbreite an Informationen. Die einen sagen, Keto-Ernährung ist das Schlimmste, was deinem Körper tun kannst. Auf der anderen Seite gibt's wissenschaftliche Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Und man muss sich halt wirklich selber ein Bild machen oder sich vielleicht auf das einlassen, was man dann machen will. Und ich habe dann nach Abwägung aller Fakten, die ich dann gehabt habe, zu mir gesagt, eben 2 Monate nach der Diagnose oder 3, ich möchte jetzt einmal mit Keto anfangen. Ich habe vorher schon reduziert die Zucker- und die Kohlenhydrate-Mengen und habe dann ganz komische Erfahrungen gemacht. Und ja, mit Keto, also das sind bei mir im normalen Modus, sage ich mal, also ich muss vorausschicken, bei mir gibt's 2 Modi, wie ich funktioniere. Der normale Modus im Alltag, das ist der Keto-Modus. Und der zweite Modus, wenn ich am Radl sitze oder mich irgendwie bewege, dann funktioniert der Stoffwechsel ganz anders. Das habe ich eigentlich auch erst viel später gelernt. Und das ist aber das wirklich Schlaue und Interessante. Und das möchte ich euch heute da präsentieren, wie das dann funktioniert. Ja. Und im normalen Keto-Modus nehme ich halt so circa 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag ein und schaue, dass ich bei einer Mahlzeit nicht mehr als 5 bis 10 Gramm Kohlenhydrate maximal habe. Damit kommt mein Blutzucker eigentlich nie irgendwie in die Höhe und braucht dann auch ganz, ganz wenig Insulin, dass der dann halt, was weiß ich, von 110 wieder auf 100 oder 95 retour geht.
Der erste Modus, hast du gesagt, ist jetzt quasi sowas wie der Alltagsmodus, also beim Arbeiten in Ruhe. Und ist dann der zweite Modus sozusagen das, wenn du dich sportlich betätigst, wenn du am Radl sitzt und wenn der Stoffwechsel hochfährt?
Genau. Das ist dann, wenn der Körper quasi unter Belastung ist, dann habe ich ganz andere Voraussetzungen und kann in einen bestimmten Modus kommen, wo ich, wenn ich Zucker zu mir nehme, den ich dann auch brauche, in höheren Intensitäten und dass dieser Zucker auch ohne Insulinbeteiligung in meine Zellen kommt und das ist deshalb macht man das dann auch am Radl nichts aus, wenn ich dann Zucker isst und auch in Mengen, wo sich halt ein normaler Keto-Anhänger fragen würde, was tut der da überhaupt, wenn der Keto macht und funktioniert dann Keto hinterher überhaupt noch oder diese Low-Carb-Ernährung und es ist tatsächlich so, dass man das nichts ausmacht.
Aber Jeff, du wirst uns jetzt darüber schon ein bisschen was aus eigener Erfahrung erzählen, weil du beschäftigst dich mit dem Thema intensiv. Du hast viele eigene Erfahrungen gemacht. Du hast das Produkt lange Zeit schon in Verwendung. Und das, was jetzt im Prinzip als Information in der Werbung und das, was wir jetzt an Informationen ganz kurz und knapp zusammengepackt haben, hast du einfach schon getestet. Und deswegen sind wir eigentlich auf das Vespa-Produkt gekommen, weil du uns einfach auch den Tipp gegeben hast, dass das wirklich in deiner Situation wirklich sehr, sehr viel beigetragen hat.
Das stimmt. Und das war bei mir auch ein Prozess, der angefangen von wirklich diesem strikten Keto, das ich einige Jahre gemacht habe, das mich dann dazu hingeführt hat, dass ich dann mehr und mehr auch geschaut habe, was geht noch, weil es stimmt schon, mit Keto allein kann man schon sehr viel machen. Das ist so eine schöne, gute Economy Class, würde ich sagen. Und dafür kann man wirklich extreme Ausdauer Dinge durchziehen. Wenn man aber wirklich auch die Spitzen, die man dazwischendurch braucht, was weiß ich, wenn man mal am Berg länger hochfahren will, wenn man da an der Gruppe dranbleiben will oder wenn man mal vorn in der ersten Reihe Führungsarbeit macht, dann braucht man einfach auch die Möglichkeit, in diesen intensiven Zonen noch Energie zu kriegen. Und da ist halt mit Strict Keto wirklich bald einmal der Ofen aus. Es geht wirklich sehr lang. Wir wissen ja alle circa, dass man im Fettverbrennungsmodus bei so um die 60-65% bleibt.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal kurz über ein Selbstexperiment von mir erzählen. Ich habe ja, also ich beschäftige mich ja sehr viel mit Ernährung, mit Stoffwechsel und mir war immer schon klar, und das habe ich auch mit meinem Trainer und auch mit dem Ernährungsberater von mir, mit dem Markus Stark, immer wieder besprochen, dass Low-Carb-Ernährung Sinn macht und dass die Schulung des Fettstoffwechsels ganz wichtig ist, gerade auf den langen Strecken, weil dann der Körper halt wirklich sehr viel Fett verbrennen kann, auf hohem Level seine Glykogenspeicher spart für einen Zielsprint. Beim Race Across America gibt es den zwar nicht, aber es ist immer gut, wenn der Körper lernt, Fett zu verbrennen auf hohem Level. Und soweit die Theorie, habe ich dann einmal versucht, die ketogene Ernährung zu erreichen oder quasi das den Status der Ketose zu erreichen, wo der Körper dann wirklich sich drauf einstellt. Man sagt, es dauert 1 bis 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen. Das ist ein bisschen schwierig am Anfang, habe ich dann auch gemerkt. Und dann ist der Körper wirklich in dem Modus, wo er dann Ketonkörper produziert. Das ist sozusagen der Stoff, der den Blutzucker zu einem gewissen Teil ersetzt, damit zumindest das Gehirn versorgt wird. Ist das jetzt einmal soweit richtig, wie ich es jetzt in eigenen Worten formuliert habe, bevor ich dann kurz erzähle, wie es mir dabei gegangen ist?
Sagen wir mal so, das ist einigermaßen richtig. Man muss unterscheiden zwischen, ich wechsle in diese Ketose. Das geht, wie du sagst, in 1-2 Wochen oder vielleicht sogar noch schneller. Aber dass das Körpersystem dann auch wirklich diese Ketonkörper nutzt und verwerten kann und effizient verwerten kann, das dauert dann schon um einiges länger. Ja, das geht, da sind 3-4 Wochen einmal gar nichts. Bei mir hat es circa 2 bis 3 Monate gedauert, bis ich wirklich wieder einigermaßen so leistungsfähig war wie vorher. Und da muss man sich vorstellen, es werden ja ein Haufen neue sozusagen Enzyme und Bausteine im Körper notwendig. Die müssen ja alle erst aufgebaut werden und diese ganzen Prozesse muss der Körper mal wieder üben. Also das Programm ist da, aber ein Programm allein, wie wir alle wissen, funktioniert nicht. Man muss auch trainieren und das muss auch der Körper machen und da braucht seine Zeit dazu.
Die Theorie war ja auch so, dass wenn man dann quasi diese Umstellung schafft und dann in gewissen Phasen trotzdem auch dann Kohlenhydrate zuführt, dass man da nicht wirklich von beiden Systemen profitieren kann. Das heißt, dass man sehr, sehr gute Fettverbrennung hat und dann auch noch quasi als Draufgabe die Kohlenhydratspeicher zur Verfügung hat und die dann super gut nutzen kann. Jetzt war das dann so, dass ich halt das wirklich versucht habe. Ich habe tagelang gefrühstückt, zum Beispiel Mascarpone. Also wirklich,
yummy.
Das Ziel war ja, nicht zu viel Protein zuzuführen, sondern wirklich sehr, sehr viel Fett. Und da hat es jetzt nicht so viele Optionen gegeben. Da hat es Mascarpone gegeben in der Früh mit Stevia, das ein bisschen süßer wird, und Kakao. Dass es ein bisschen Geschmack hat. Es hat so leicht noch Kaffee, Tiramisu irgendwie geschmeckt. Löskaffee war eine gute Zutat. Und dann bin ich trainieren gegangen, habe Käse mitgehabt, Speck, solche Dinge, eine Wiesbauerwurst. Und am Abend hat es halt gegeben Spiegeleier und den restlichen Mascarpone-Topf, der noch übrig war. Und das habe ich halt ein paar Tage durchgehalten, habe immer wieder Blutzucker gemessen, habe dann auch Ketonkörpermessungen gemacht. Es hat bei mir nie wirklich zum Funktionieren angefangen. Es hat mein Körper diese Umstellung in der Zeit nicht geschafft. Die Konsequenz war, dass ich krantig war, dass ich schlechter geschlafen habe und dass ich dann sogar im Nachhinein irgendwie krank geworden bin, weil ich anscheinend mein Immunsystem ziemlich beleidigt habe durch die radikale Ernährungsform. Und ja, ich habe das dann im Prinzip in der Orgenform abgebrochen. Bin jetzt nach wie vor so, dass ich regelmäßig nüchtern Trainingseinheiten mache in der Früh um die Fettverbrennung immer wieder zu reizen, aber halt sicher nicht die Umstellung schaffe, dass mein Körper mit Ketonkörpern arbeiten kann.
Ich kann das ganz gut nachvollziehen, wie es dir da gegangen ist. Vor allem in den ersten Tagen ist das echt der Wahnsinn. Du glaubst, also ich bin keine Stiege raufgekommen, ohne dass ich geglaubt habe, das ist der Mount Everest, wo ich da jetzt drüber marschiere. Und das, was, glaube ich, bei dir dann vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat oder was du nicht beachtet hast, ist, dass du möglicherweise einfach ganz normal weiter trainiert hast, während der Körper wirklich diesen initialen Stress bei der Umstellung kriegt. Den kriegt er nämlich, wenn die ersten 5 bis 10 Tage gibt es da wirklich eine körperliche Reaktion, eine Stressreaktion, und das ist einfach, wenn es dann nur draufsetzt mit Training und so weiter, dann bist bald einmal dort, wo du halt auch bist, wenn du die sonst irgendwie deinem Körper sozusagen zu viel zutraust.
Ja, es war eigentlich so der Herbst, wo im Prinzip das grobe Training vorbei war. Trotzdem bin ich natürlich jeden Tag ein paar Stunden Radlfahren gewesen. Und eine lustige Anekdote war auch, da bin ich mit dem Lukas Kienreich das erste Mal Radl gefahren. Da haben wir uns im Prinzip gerade kennengelernt. Und er hat mir ein paar Jahre später erzählt, weil er mich damals natürlich noch nicht kennt hat und mir da jetzt nicht irgendwie vor den Kopf stoßen wollte. Er hat zu mir gesagt, damals hat er sich gedacht, was ist denn der Strasser für ein Orga-Typ, was ist denn mit dem falsch gelaufen? Da habe ich schon ein paar Mal Ram gewonnen und so, und er hat sich gedacht, was ist mit dem, der fährt mit Käse und fetten Speck durch die Gegend und frühstückt Mascarpone. Also irgendwie hat er sich gedacht, der Typ ist völlig verrückt. Und ich habe damals noch nicht erzählt, was ich da gerade im Schilde führe, und er hat sich gedacht, das ist meine Standardernährung. Und irgendwann später haben wir das Missverständnis dann aufgeklärt, dass sie eh auch ganz normale Sachen ist.
Viele glauben ja auch, wenn sie an diese Keto-Ernährung denken, dass man da quasi nur Käse, Wurst, Eier isst. Aber das ist schon trotzdem eine sehr vielfältige Ernährung, wenn man das will. Man muss halt ein bisschen einfallsreich sein. Und vor allem, was auch wichtig ist, ist, man kann sehr viel Gemüse dazu nehmen. Muss man halt aufpassen, dass das eher eines ist, das über der Erde wächst, weil die unter der Erde haben halt viel mehr Stärke und damit halt wieder Zucker im Endeffekt. Aber man hat da eine breite Palette und man muss das halt auch lernen und so, oder vielleicht auch einfach Dinge aus dem Internet, oder es gibt mittlerweile super gute Bücher, wo man sich diese Umstellungsphase erleichtern kann, indem man halt Sachen von Beginn an richtig macht. Dass man halt auch diese Keto-Grippe, die es da auch wirklich offiziell gibt, ja, wenn man da einfach zu schnell reingeht, dass man die einfach vermeiden kann, ja.
Vielleicht nochmal zurück zu deiner Diagnose. Also, du hast jetzt schon davor auch Sport gemacht, regelmäßig Sport gemacht. Was waren so überhaupt die Symptome? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mir meine Bauchspeicheldrüse anschauen?
Ich habe keine Symptome gehabt. Okay, ich habe Symptome gehabt, aber die war mir damals nicht bewusst. Die habe ich dann mitgekriegt, wie ich die Diagnose gekriegt habe. Es war eher ein Zufall, dass ich bei einer Vorsorgeuntersuchung, wo mich meine Frau, die Sabine, ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig hingeschickt hat, ist halt draufgekommen worden, dass mein nüchtern Zucker hoch ist. Und das ist dann ein zweites Mal gecheckt worden, weil da kann es ja oft Ausreißer geben. Aber es hat sich dann halt wirklich herausgestellt, und dann ist halt auch dieser Langzeitzucker getestet worden. Und da ist man dann draufgekommen, dass ich irgendein Problem mit meinem Zuckerhaushalt habe, und nach einer ersten Diabetes-Typ-2-Diagnose habe ich dann beim anderen Arzt noch mal genauer schauen lassen, und der hat halt diesen Typ 1 festgestellt, und es war schon irgendwie ein Scheißgefühl, wenn man das da so sagen darf, weil ich war der Meinung, ich lebe gesund, ich treibe Sport, ich war jetzt nicht übergewichtig, und warum passiert mir das, ja? Und in unserer Familie gibt's keinen Typ 1 Diabetiker, auch keinen Typ 2 Diabetiker, doch meine Oma, aber das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und ich war wirklich schockiert, und das hat auch wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich das realisiert habe und mir echt wirklich Gedanken gemacht habe, was mache ich jetzt, oder wie kann ich jetzt weiter am Radl sitzen, oder wie werde ich mich da werde da jetzt an der Nadel hängen, mein restliches Jahr, also an der Insulinspritzennadel. Und ja, dann irgendwann findest du dich damit ab und versuchst halt dann irgendwie da rauskommen und suchst halt noch Wegen, wie das irgendwie in dein Leben reinpasst in Zukunft.
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, du musst mir vielleicht als Hintergrundinfo noch dazu sagen, dass einer der Unterschiede zwischen Typ 1 und Typ 2 ist, dass Typ 1 im Prinzip bleibt. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und im Gegensatz dazu ist Typ 2 Diabetes schon wieder heilbar oder zumindest es kann wieder besser werden, vielleicht nicht komplett heilbar. Und es gibt meistens auch einen Grund, also Typ 2 kommt im Laufe des Lebens und hat oft Ursachen wie Bewegungsmangel oder halt dauerhaft total zuckerreiche Ernährung. Und diesen Vorwurf kannst du dir auch nicht machen. Das heißt, war für dich sicher nicht leicht, oder diese Situation zu akzeptieren und zu wissen, es wird so bleiben und du musst jetzt halt das Beste draus machen.
Das stimmt, genauso, ja. Und das war ja dann die Logik da, okay, Zucker vermeiden und so weiter. Und zwei Wochen nach der Diagnose habe ich mein zweiwöchiges Radtrainingslager auf Gran Canaria gehabt. Und natürlich, das Erste, was du halt machst, lässt halt die ganzen Pizzas und Nudeln und das ganze Zeug einmal weg, weil das ist ja nicht gut für mich. Und wie ich dann nach zwei Wochen heimgekommen bin, habe ich 10 Kilo weniger Gewicht gehabt, weil ich habe auch keine alternative Ernährungsstrategie gekannt damals. Und da habe ich mir gedacht, ui, jetzt wird's wirklich Zeit, dass ich das Thema mal mir anschaue und schaue, was da ernährungsmäßig dann zu machen ist. Und dann ist halt diese Keto-Diät in mein Leben gekommen und mit der vorher in meinem Typ 1 Modus, in meinem Modus 1 im Allgemeinen, das ist ein Blödsinn. Und mit dem Keto-Modus, nein, noch ein Blödsinn. Und mit dem Modus 1, mit der Keto-Diät, fahre ich halt in meinem Alltag wirklich ganz gut. Und das ist für mich zusammen mit Ausdauersport wirklich die Haupttherapie für meinen Diabetes.
Werbung. Du bist ja heuer schon Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Du hast gesagt, deine größte Angst war, an der Nadel zu hängen, von der Nadel abhängig zu sein. Damit meinst du die, unter Anführungszeichen, klassische Insulintherapie, die üblicherweise empfohlen wird.
Genau. Das ist der Standardweg. Und es hängt natürlich davon ab, wie weit du mit deiner Bauchspeicheldrüse noch arbeiten kannst oder wie viel sie noch arbeitet. Weil wenn die ganze Bauchspeicheldrüse oder diese Insulin produzierenden Zellen kaputt sind, dann brauchst du sowieso Insulin, weil Insulin ist ein Hormon, das braucht jeder Mensch unbedingt. Das ist für viele, viele Stoffwechselvorgänge relevant und halt einer der Hauptaufgaben vom Insulin ist halt auch den Zucker in die Zellen zu bringen. Aber das ist nicht das Einzige. Ja. Und deswegen, wenn du noch ein bisschen ein eigenes Insulin hast, dann hast du halt mehr Optionen, als wenn du keines mehr hast, dann kannst du auch die durch Lifestyle-Änderungen so leben, dass du keine Blutzuckerschwankungen oder nicht diese hohen Blutzuckerschwankungen hast, die halt auch das leidige Problem vieler Typ-1-Diabetiker sind, weil halt die Insulingabe nicht immer 100% treffsicher ist, dann kommst du mal in einen Unterzucker oder in einen Überzucker und wenn du quasi deinen Blutzucker eher unten hältst durch eine Low-Carb-Ernährung, auch wenn du kein Insulin mehr selber hast, dann können diese Insulinmengen, die du dir spritzt, einfach viel kleiner sein. Und dadurch ist auch die Fehlerrate vieler geringere und ist nicht so so arg in der Auswirkung. Das heißt, ich kann, wenn ich mir 2-3 Insulineinheiten spritz, wahrscheinlich nie in Unterzucker kommen, wie wenn ich Essen mit 60, 70, 100 Gramm Kohlenhydrate isst, dann muss ich mir wahrscheinlich, ohne es jetzt genau zu berechnen, vielleicht 40, 50, 60 Einheiten spritzen und dann ist es davon abhängig, wie viel davon im Blut ankommt und du hast entweder zu viel oder zu wenig. Und das ist, je größer die Zahlen, desto größer ist die Fehlerhäufigkeit und desto größer ist das Problem im Wesentlichen.
Also für alle, die jetzt keine Experten sind, kurz zusammengefasst, wenn man sie Zucker zuführt, wenn man sie Kohlenhydrate zuführt, steigt der Blutzucker an und das Insulin transportiert die Glucose vom Blut in die Zellen und dann geht der Blutzucker wieder nach unten. Wenn du jetzt kein Insulin produzierst, musst du die richtige Menge spritzen, weil sonst bleibt der Blutzucker einfach zu hoch und du kannst ihn auch nicht verwerten. Was ist jetzt aber, wenn du vor dem Training was Süßes isst? Also das ist jetzt eine Frage für Flo, für dich zum Beispiel oder für alle, die uns zuhören. Weil man sagt oft, man soll vor dem Training nicht Zucker zu sich nehmen, weil dann steigt der Insulinspiegel und dann funktioniert die Fettverbrennung nicht so gut. Wie ist das?
Da muss ich dich ganz kurz korrigieren zum Thema Insulin bringt den Zucker in die Zellen. Das denkt sich jeder. Und im Endeffekt ist es auch so, aber Insulin ist quasi ein Trigger, damit sogenannte Glukosetransporter, die sich im Zelleninneren befinden, in die Zellwand verlagert werden und dann kann das Zuckermolekül durchschlüpfen. Ja. Und Insulin dockt irgendwo an einen Rezeptor an und das sagt dann diesen Transportern, die müssen sich jetzt bereit machen und dann kann der Zucker in die Zelle gelangen. Und es gibt aber noch einen alternativen Weg, wie der Zucker in die Zellen kommt. Und das ist sozusagen, wenn sich die Muskeln bewegen, also wenn die eine bestimmte Art an Intensität dort durchdrücken müssen, dann entstehen elektrische Impulse und diese elektrischen Impulse sagen auch wieder diesen Glukosetransportern, sie sollen sich jetzt in die Zellwand verlagern und dann kann der Zucker genauso durchschlüpfen. Und wenn du quasi in so einem aktiven Modus bist, dann brauchst du kein Insulin, damit der Zucker in die Zelle kommt. Und das ist sozusagen mein Modus 2, wenn ich am Radl unterwegs bin, dass ich dort genauso wie jeder andere, könnte da wahrscheinlich 100 Gramm Zucker essen, wenn ich das wollte. Ich brauche es nur nicht, weil quasi durch diesen ganzen OFM und Fat Adapted State einfach nicht so viel Zucker brauche, sondern einfach nur dann, wenn ich glaube, jetzt brauche ich was. Aber ich könnte jederzeit, weiß ich nicht, 3 Kuchen und 2 Pizzen essen, wenn ich das will. Und weiß nicht, eine halbe Stunde später, wenn ich wieder am Radl sitze, dann wäre sozusagen der Zucker auch wieder in den Zellen und verarbeitet. Oder oder wenn er es gerade braucht oder in die Glykogenspeicher dann verlagert.
Aber das funktioniert nur, solange du unter Belastung bist. Das heißt, solange du wirklich trittest und Leistung abrufst und deine Muskulatur arbeitet.
Aber es ist gar nicht so eine hohe Leistung, wie man glaubt, dass das funktioniert. Das fängt bei mir zum Beispiel an vom mittleren bis oberen Z2-Bereich, also Grundlagenausdauer irgendwo im mittleren Bereich. Da fängt dieser Modus schon zum Arbeiten an.
Das heißt, mein Snickers vorm Training ist unproblematisch.
Na, da muss ich da leider sagen, dass das nicht so okay ist. Für dich natürlich, weil du kannst ja den Zucker eher so verwerten. Ja. Aber was dann passiert, wenn du vor deinem Training den Snickers isst, dann fährt der Insulinspiegel hoch, weil du bist ja noch lange nicht dort, dass dann quasi dieser Aktivitätsstoffwechsel beginnt. Und dann hast du einmal einen hohen Insulinspiegel, dann ist wurscht, ob du deinen Aktivitätsstoffwechsel jetzt irgendwie aktivieren kannst. Solange Insulin im Blut ist, kannst du nie in den Fettstoffwechselmodus gehen, weil das ist genau der Ein- und Ausschalter. Insulin bedeutet, Insulin hoch bedeutet Fettstoffwechsel stopp. Insulin unten bedeutet Fettabbau aus dem Fettspeicher oder über die Nahrung ist möglich.
Deswegen nüchtern Training zum Beispiel immer in dem Zustand, bevor man was isst, logischerweise, weil da eben dann das Insulin ganz unten ist und der Körper sofort mit Fettverbrennung auf einem guten Level beginnen kann.
Genau, genau.
Hast du mitgeschrieben, Flo?
Es sind immer zwei verschiedene Sachen, etwas zu wissen und etwas zu tun. Und ich habe es mir jetzt notiert, geistig, aber wir werden sehen vor der nächsten Trainingseinheit, inwieweit das umsetzbar ist für mich.
Weil das Interessante ist ja, und deswegen reden wir das heute ja mehr im Detail, dass das eben nicht nur für dich, unter Anführungszeichen gezwungenermaßen, ein gutes Konzept ist, sondern das wirklich auch für Menschen mit gesunder Bauchspeicheldrüse und einem gesunden Insulinstoffwechsel gewinnbringend sein kann, weil eben einfach der Fettstoffwechsel dann auf ein höheres Level steigt. Und apropos Fettstoffwechsel, bitte erklär uns einmal, wofür das OFM eigentlich steht.
Das OFM, das nennt sich Optimized Fat Metabolism. Das ist ein Programm, das der Peter Tefti, der quasi der Mastermind hinter diesem Team von Vespa und OFM steht, aufgestellt hat. Und zwar dazu, dass der Körper wieder lernt, so wie es eigentlich in der Evolution so vorgesehen war, den Fettstoffwechsel im Alltag einfach wieder zu nutzen. Ja, weil es ist ja so, dass wir oder die meisten Menschen so funktionieren, dass halt mehr oder weniger mit der Glucose arbeiten und Fettstoffwechsel überhaupt nicht mehr in dem Alltagsprogramm drinnen ist. Ja. Und OFM hat halt mit einem mehrschichtigen Programm, das gibt auch eine Pyramide, wo diese einzelnen Levels oder Bereiche drinnen sind. Das ist, wie komme ich da mal rein initial, was habe ich für Ernährungsthemen, die ich da machen kann, wie funktioniert, wie soll ich trainieren, wie schaut so ein Trainingsverlauf aus.
OFM steht also für optimierten Fettstoffwechsel. Der Traum von jedem Ausdauersportler ist aber, dass er sozusagen beides verwenden kann, also einen gut trainierten Fettstoffwechsel und gleichzeitig den Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, der Körper hat aber im Prinzip evolutionär bedingt das so gelernt, dass quasi für die langen Ausdauerleistungen der Fettstoffwechsel da ist und die Kohlenhydrate eher nur für Stresssituationen, für Flucht oder für Attacken oder für im Prinzip kurze Höchstbelastungen. Ist es irgendwie möglich, dass man da beide parallel irgendwie nutzen kann?
Genau, das ist möglich. Ich bin das beste Beispiel dafür. Und man muss halt einfach nur ein paar Dinge berücksichtigen. Das eine ist, wie man sozusagen in die Bewegung geht, in das Training, in den Wettkampf. Und das zweite ist, wie nutze ich dann die Kohlenhydrate. Wie ins Training geht, es ist relativ simpel. man braucht sozusagen ein bisschen eine Aufwärmphase, würde ich es einmal nennen, wo man versucht, also ohne dass man jetzt davor die Zimtschnecke gegessen hat, in einem insulinniedrigen Niveau schon zu starten, versucht über 20, 30 Minuten den Fettstoffwechsel überhaupt mal zu starten, weil das dauert eine bestimmte Zeit, bis der wirklich dann effizient und rund läuft. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Fettstoffwechsel dann hoch ist, kann man dann beginnen, sozusagen bedarfsgerecht die Kohlenhydrate je nach Situation halt dazuzunehmen. Und nämlich dann funktioniert es ja schon, was ich vorher erzählt habe, dass ich in diesem Bewegungsstoffwechsel drinnen bin, der ja dann quasi über die Muskelkontraktion den Glukosetransport triggert. Und damit habe ich sozusagen wirklich beide Substrate, nämlich die Glukose und genauso weiterhin, weil das Insulin immer noch unten ist, auch die Fettverbrennung parallel laufen und habe dann sozusagen eine ganz breite Versorgung von Energie und habe nicht das eine abgestellt und dann das andere initiiert, wie man so quasi normalerweise eine metabolische Flexibilität sozusagen deuten würde, sondern ich habe wirklich diese Kapazität zu sagen, ich habe beide Varianten gleichzeitig, beide Energiequellen gleichzeitig. Und bei mir kommt dann noch dazu, weil ich halt ketogen lebe, ich habe ja noch dieses dritte Substrat, das sind die Ketonkörper, die kommen dann halt bei mir auch, die sind halt bei mir auch noch vorhanden und die unterstützen halt mir auf andere Weise, dass quasi mein Gehirn immer versorgt ist, nicht von Glucose abhängig ist und die werden halt bevorzugt verwendet, um Nervensystem und Gehirnzellen zu ernähren.
Aber das heißt, Fettstoffwechsel, wenn man nüchtern startet, den Fettstoffwechsel hochfährt und dann erst Kohlenhydrate zuführt, das funktioniert für jeden.
Das funktioniert für jeden
Sportler. Nicht nur, wenn du quasi diese Umstellung gemacht hast, wie du sie gemacht hast oder machen hast müssen, sondern das funktioniert für jeden von uns, auch für den Flo, der gern Zucker zuführt, aber wenn man halt beachtet, dass man nüchtern startet.
Das stimmt grundsätzlich und was halt das verbessert ist, dass man das halt immer öfter trainiert auch, diesen Fettstoffwechsel verbessert und je besser diese Beta-Oxidation, nennt sie das, das ist der Prozess des Fettstoffwechsels, je besser diese Beta-Oxidation funktioniert, desto mehr kann man dann auch wieder an Kohlenhydraten dazu verwenden und desto effizienter wird sozusagen dieses gleichzeitige Verwenden beider Quellen. Und OFM ist halt in seinem Programm, bietet halt einfach Möglichkeiten, dass man diese Beta-Oxidation halt extrem verbessert.
Anfang des Jahres gab es so ein bisschen an Hype um diese künstliche Ketonzufuhr. Es haben da ein paar Pro-Tour-Teams damit herum experimentiert, hat sich aber in der breiten Masse nicht durchgesetzt, weil, glaube ich, so 200 Milliliter 30, 40 Euro gekostet hätten. Aber prinzipiell jetzt rein vom Biologischen her, funktioniert das, die künstliche Zufuhr, oder sind das andere Stoffe, die als die selbst produzierten?
Da gibt es mehrere Punkte dazu. Das eine ist, welche Art von Ketonkörpern führe ich mir zu? Da gibt es eher, sagen wir es einmal, einfach gesagt, künstliche und dann gibt es auch eher so bioidente. Wenn ich sowas machen würde, dann würde ich die bioidenten nehmen. Ob ich es mache? Nein, ich mache es nicht, weil ich habe meine eigenen und das kostet ja, wie du vorher gesagt hast, wirklich eine schöne Stangengeld, wenn du das machen willst und ich habe es jetzt mit meiner Ernährung gratis. Was ich aber schon glaube, ist, wenn sich das jemand überlegen will, dass er schon nutzt, aber dann auch nur, wenn ich quasi das eine Zeit lang mache. Also da muss ich auch mindestens wieder 3, 4, 5 Wochen die Dinger nehmen, weil sonst habe ich es im Blut, weil die hast dann im Blut, wenn's das trinkst oder isst, keine Ahnung, was da für Zustände gibt, dann schwimmen die herum und das kann dein System aber nicht verwerten. Und das ist genauso wieder. Der Körper muss lernen, mit denen umzugehen. Und wenn's dann quasi erkannt werden und wenn der Körper weiß, was er mit denen tun soll, dann kann das schon eben auch zusätzlich dazu beitragen, dass das Gehirn vor allem versorgt wird mit diesen Ketonkörpern anstelle der Glucose. Und das Gehirn ist ja wirklich der Körperteil, der zwar oft am kleinsten ist, aber der am meisten von unserem Treibstoff, nämlich von diesen Kohlenhydraten, verbraucht.
Das heißt, theoretisch ist so, dass Ketonkörper Glucose einsparen, weil sie fürs Gehirn den Treibstoff liefern und die Glucose für die Muskeltätigkeit übrig bleibt. Aber das Ganze nur dann, wenn der Körper es auch nutzen kann, wenn er gelernt hat, wie das mit Ketonkörpern funktioniert. Und das wird man sich halt nicht kaufen können, sondern da muss man den Prozess im Prinzip durchmachen. Und das ist halt eine Zeitfrage und nicht ganz angenehm, wie wir schon gehört haben.
Das einmal, ich meine, du kannst natürlich die exogenen Ketone einfach schlucken, 4 Wochen lang, dann ist das halt nur eine Frage, ob das der Geldtaschel aushält. Ja? Weil dann muss es der Körper nicht selber produzieren in der Leber, wie es halt bei mir macht, sondern dann brauchen die anderen Enzyme und so weiter nur halt das Verwerten lernen, ja? Aber nicht das Produzieren. Ja? Also es funktioniert so und so, es kostet halt ein bisschen mehr. Ja?
Ich glaube, Team Ineos hat vielleicht finanziell kein großes Problem, aber es hat sich trotzdem nicht wirklich etabliert.
Zumindest hat man nie mehr was davon gehört. Aber ich denke, das ist halt so auch im Radsport, wenn man es nicht verkaufen kann, dann wird es auch nicht groß propagiert.
Was ich auch gehört habe zum Thema Profiteams nutzen externe oder exogene Ketone, ist das, dass sehr viele nutzen, aber nach außen nicht zugeben dürfen, weil die Hauptsponsoren andere Sportgel-Hersteller oder sonstige Lieferanten sind. Es wird genutzt in der Szene.
Von Sportnahrung. Jetzt haben wir vorher schon über Vespa geredet und das ist nicht einfach irgendeine Sportnahrung, sondern das ist was sehr Spezielles. Dazu bitte sag uns deine Erfahrung, weil das für dich ganz was Essentielles ist und gerade in dieser Szene im Prinzip zu Hause ist, wo es um Low-Carb-Ernährung, um optimierte Fettverbrennung geht oder auch um Diabetes.
Ich möchte kurz vorausschicken, ich bin in Österreich so ein Vespa-Botschafter und ich mache das jetzt nicht, weil ich irgendwas damit verdiene oder sonst was, sondern ich bin da dazu gegangen, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass das Vespa wirklich wirkt. Und ich bin ja ein bisschen ein Data-Nerd von meinem Beruf her und ich habe ja an einige Messungen an mir selber gemacht, Spiroergometrien und so weiter, wo ich wirklich gesehen habe, okay, das ist wirklich phänomenal, was dieser Fettstoffwechselbooster da in meinem Energiehaushalt tut. Ja. Das zum Beispiel habe ich innerhalb einer Woche einmal so ein gewisses Programm in der Spiroergometrie gemacht, wo der Fettstoffwechsel-Peak festgestellt worden ist. Der ist schon relativ hoch durch meine Low-Carb-Keto-Ernährung. Da habe ich ca. 1 Gramm pro Minute verbrannt, wo, glaube ich, viele Elitesportler nicht einmal hinkommen. Und allein durch Nahrungsumstellung. Und eine Woche später dasselbe Programm, das Vespa genommen, so wie man es halt nimmt, mit einem bestimmten Protokoll, wie man es halt soll, war der Fettstoffwechsel-Peak auf einmal bei 1,3 Gramm, also ein Drittel mehr Fettverbrennung bei gleicher Leistung. Und ich habe das ein paar Mal gemacht da im Laufe der Jahre, um zu schauen, ob sich da irgendwas ändert, ob sich das wieder runter senkt, aber es ist nach wie vor wirksam. Und was halt dadurch auch passiert ist, durch diese höheren Fettstoffwechselraten, du hast einfach wirklich dein Crossover-Point, wo quasi die Glukoseverbrennung eigentlich anfängt, die hat sich von mir von diesen 60-65% auf jetzt circa 70-75% der Leistung quasi erhöht und ich kann einfach viel mehr Intensität noch im Fettstoffwechsel fahren, was so dieses ganze Glukosespar-Thema dann zugute kommt.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests
durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration West gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration West hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration West findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Du hast mir auch schon mal ein Packerl zum Probieren gegeben und ich habe das am Anfang, also am ersten Blick ausgeht wie so eine kleine Art von Gel, aber es ist kein Gel, weil in Gels sind jede Menge Kohlenhydrate drinnen, aber in dem Produkt sind ja hauptsächlich Enzyme drinnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist so. Das ist jetzt kein kalorisches Gel, das man so isst, weil man halt Energie braucht, sondern diese Enzyme, die da drinnen sind, die funktionieren halt dann im Körper so, dass halt einfach dieser Fettstoffwechsel, diese Beta-Oxidation und diese Prozesse, die dort ablaufen, einfach extrem unterstützt werden und das einfach breiter wird. Ja. Und was man schon dazu sagen muss, ist, wir haben jetzt sehr viel von Keto und Low Carb und so weiter geredet. Das Vespa funktioniert auch für jeden normalen Mittel- oder High Carb Sportler. Auch für den Flo, wenn er seine Zimtschnecke essen will. Es ist einfach so, du nimmst es und 10 Minuten, Viertelstunde später hast quasi wirklich so einen Fettstoffwechsel-Boost. Du sollst das natürlich nicht genau dann nehmen, wenn du deine Zimtschnecke isst, sondern soll zumindest ein bisschen der Abstand, Verdauungsabstand da sein von, weiß nicht, 25, 30 Minuten und dann wirkt es wirklich jederzeit und du kannst deine ganzen normalen Ernährungsgewohnheiten, wirst du das halt gern willst, auch beibehalten. Ne? Und wenn du halt in diesem eher Low-Carb oder Fat-Adapted State bist, dann wirkt es halt einfach nur noch viel wirksamer und dadurch kannst du halt noch viel mehr erreichen. Und das habe ich in den letzten Jahren einfach wirklich gesehen, wie viel besser das wird.
Ich habe beim Transcontinental Race die Erfahrung gemacht, gerade im Nachhinein, dass durch das, dass ich unterwegs im Prinzip keine Hochwertung, dass ich unterwegs keine hochwertige Nahrung zu mir genommen habe, sondern wirklich sehr viel Zucker. Aber ich im Nachhinein halt gemerkt habe, dass meine Regeneration sehr lang dauert, weil einfach wirklich viel Muskelmasse quasi in Mitleidenschaft gezogen wurde oder abgebaut wurde. Und wir haben jetzt vorher gehört, Vespa soll auch im Prinzip bei der Regeneration helfen oder nicht so viel Zellschädigung zulassen. Kannst du das erklären, was da genau passiert oder was da halt nicht passiert?
Also der Effekt stimmt. Also das ist ein Wahnsinn. Ja. Also auch bei diesen, beim London, Edinburgh und so weiter, bei diesen ganzen Privés, nach 3 Stunden Schlaf oder 4 Stunden Pause in Summe. Also ich hupfe aus der Matratzen, wo ich gebannt habe, raus wie quasi in einer Burpee-Bewegung. Andere quälen sich da halt nach 5 Tagen schon raus. Und das ist eben vor allem deshalb, weil wenn du quasi nicht die Notwendigkeit hast, so massiv viel Zucker zu verbrennen, wie du es jetzt beim DCR mit deiner Ernährung, weil du da nichts anderes gekriegt hast, ja, wenn quasi diese Zuckerverbrennung nicht in dem hohen Maße stattfindet, dann gibt es auch nicht so viel oxidativen Stress, dann gibt es diese ganzen freien Radikale nicht. Und das ist sozusagen initial eigentlich der Hauptgrund, warum die Regeneration hinterher so gut ist, weil du deine Zellen gar nicht so kaputt machst. Das ist, und das funktioniert wirklich extrem gut. Das kann ich wirklich bestätigen.
Klingt verlockend, muss ich sagen. Das klingt wirklich so, dass man sagt, dann wäre für ein Ansabortetraining einiges leichter. Weil der Körper hat, auch wenn man so schlank ist wie wir alle, der Körper hat immer noch genügend Fettreserven. Mit denen kann man quasi ewig lang unterwegs sein und die Glykogenspeicher sind sehr schnell leer und die Zufuhr ist halt sehr, ja, wenn man auf die Zufuhr angewiesen ist, ist man auf Tankstellen, auf regelmäßige Zufuhr angewiesen und ja, das macht es natürlich um einiges komplizierter.
Genau, du hast eben dadurch auch logistisch viel weniger Probleme, weil ich muss, also wenn ich da jetzt 5 Tage unterwegs bin, ich mache mir halt für jeden Tag 3-4 Packerl mit meinen Kohlenhydraten drinnen, die ich halt vertrage, wenn ich es brauche. Und mit denen komme ich quasi den ganzen Tag aus und das ist, ja, weiß nicht, das sind in Summe für 5 Tage vielleicht ein halbes Kilo, wenn es hochkommt. Ja. Und alles andere habe ich mit dabei, dass ich 30.000 Kalorien verbrennen kann, zum Beispiel für London, Edinburgh, London.
Und wo siehst du es dann in der Praxis, weil du musst dir die Kalorien doch zuführen, weil sonst verlierst du sehr schnell an Gewicht und sonst würdest du jetzt sehr viel Körperfett abbauen. Du wirst jetzt hauptsächlich fette Nahrungsmittel zu dir nehmen, wenn ich das richtig verstehe. Und wie schaut es dann in der Praxis aus?
Also im Alltag ist es sozusagen wenig Kohlenhydrate, moderat Protein und Rest Fett. Im Alltag ist sie, weiß ich nicht, 1800 Kalorien. Mit dem OFM-Lifestyle durch die effiziente Kohlenhydratverwertung verbrauchst eigentlich auch gar nicht so viele Kalorien zu dir nehmen. Also ich habe vorher immer so mindestens 400-500 Kalorien pro Tag mehr gegessen, als ich jetzt muss und bleibe aber trotzdem bei meinem Gewicht und bei meiner Leistungsfähigkeit. Und wenn ich dann am Radl sitze, dann ist so, dass ich mich sehr stark auf meinen Fettstoffwechsel verlasse und auf meine Körperfettreserven und halt entsprechend tagsüber, wenn es halt die Möglichkeit gibt, mir irgendwo halt auch bei einer Tankstelle oder im Geschäft solche ähnlichen Sachen, wie du vorher erzählt hast, ein Stück Käse, also wirklich auch Proteinquellen dazu, die aber auch fetthältig sind oder so ein Schinkenspeck oder so irgendwas, das kriegt man fast überall. Das esse ich, oder ich habe eine Notration Macadamia-Nüsse dabei. Das ist so, wenn es wirklich 15 Stunden lang nichts gibt, wie wir gerade vorher im Off drüber diskutiert haben, dann komme ich mit ein paar Macadamia-Nüsse, die nehmen wir einfach den großen Hunger und ich muss nicht essen, wenn ich nicht will. Ja. Und das macht das Ganze wirklich relativ simpel.
Der Ernährungsplan ist definitiv speziell. Mir fällt jetzt nur eine Anekdote ein von jemandem, vor dem ich allergrößten Respekt habe, und zwar vom Thomas Haas, auch Diabetes Typ 1, Race Across America Finisher, und die haben kennengelernt.
Ich war dabei, wir waren gemeinsam in Borrego Springs.
Richtig, wir haben ihn gemeinsam kennengelernt, ein paar Tage vor dem Rennen, beim Trainieren. Und Flo, weißt du noch, wie er sich ernährt hat hauptsächlich?
Ich weiß, was du mir erzählt hast, wie du zurückgekommen bist von seinem Balkon, wie er sich ernährt, aber das aus erster Hand von dir vielleicht besser.
Also er ist sehr viel mit Schlagobers gefahren. Das war das, was wir mit Enschur machen, hat er mit Schlagobers gemacht, weil das halt im Prinzip ketogen ist oder im Prinzip kaum Insulinausschüttung im Körper verursacht. Und er hat sich seinen Schlagobers mit Tomatenpulver gewürzt, dann schmeckt es ein bisschen nach Tomatensuppe, oder mit Kakao, dann schmeckt es halt ein bisschen wie Endschuhe-Schokolade vielleicht. Das Problem war nur, er hat gesagt, er hat Schlagobers grundsätzlich überhaupt nicht geschmeckt, aber das war das Einzige, das funktioniert hat, weil es auch flüssig war. Aber er hat das Race Across America gefinisht und an dieser Stelle einfach jetzt aus der Ferne ganz liebe Grüße, und es war schon für uns alle beeindruckend, dass man als Diabetiker auch das RAM solo finishen kann. Ist sowas für dich eigentlich irgendwann einmal denkbar oder hast du schon sportliche Ziele fürs nächste Jahr?
Momentan habe ich noch keine sportlichen Ziele geplant. Das Einzige, was ich weiß, dass ich nächstes Jahr genauso gerne am Radl sitzen werde, wie heuer und die vergangenen Jahre. Und was es dann im Endeffekt sein wird, Keine Ahnung.
Jetzt schauen wir alles erwartungsvoll an für ein gutes Schlusswort. Ich kann jetzt nur noch mal allen eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Die Sabine und ich, wir haben am Sonntag wir haben Pizza bestellt und ich wollte ein Tiramisu dazu bestellen und das hat 7 € gekostet und dann hat die Sabine gesagt, sicher nicht. Wenn ich unbedingt eins will, sie macht mir eins. Und nach dem heutigen Gespräch, Tiramisu besteht ja eigentlich nur aus Mascarpone.
Und Schlagobers.
kann ich jetzt guten Gewissens heimfahren und das restliche Reindl-Tiramisu aufessen, was in meinem Kühlschrank steht.
Ein bisschen Zucker ist vielleicht auch triggern, oder?
Das Rezept kenne ich nicht.
Naja, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel bald einmal wieder vor Weihnachten auf Gran Canaria bin, da meine Touren mache und nach St. Bartholomä rauffahre, da gibt's eine Bäckerei, die hat super gutes Almond Cake, also Mandelkuchen. Und das ist für mich immer der schönste Moment am Tag, wenn ich dort rauffahre und ich muss noch weiter zum Pico rauf, dann esse ich dort einmal einen richtig schönen, großen Mandelkuchen, sogar mit Staubzucker drüber, weil ich weiß, ich fahre dann weiter am Berg und das schadet mir nicht. Und das ist, finde ich, auch genial. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall extrem schön, dass du Zeit so viel erzählt hast zu dem Thema und dass man vielen einfach auch Mut geben kann, dass es trotz zum Beispiel einer Diabetesdiagnose keinen Grund gibt, nicht Radl zu fahren oder dass das Leben dadurch nicht super eingeschränkt sein muss. Es wird natürlich etwas anders sein, aber du sagst uns, wo es alles möglich ist, trotz dem Ganzen, dass man Paris fahren kann, dass man auf Gran Canaria Radl fahren kann, dass man sogar einen Mandelkuchen essen kann. Und ja, ich muss ja sagen, du schaust jetzt von uns dreien, wir sitzen jetzt schon längere Zeit im Studio, der Flo und ich hängen schon total her, unser Blutzucker ist völlig am Boden, es ist spät am Abend und du schaust noch recht frisch aus.
Das sind meine Ketonkörper im Hirn.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.